Sie hören eine Sendung von DRS2.
Auch im neuen Jahr heißt es an dieser Stelle Wissenschaft DRS2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Heute begrüßt Sie Christian Heuss und ich wünsche Ihnen ein erfülltes und überraschendes 2009, auch mit unseren Radiosendungen. Haben Sie sich auch einige Vorsätze gefasst am Silvester? Na dann wunderbar. Wie Sie die vielleicht einhalten können, das hören Sie gleich im ersten Beitrag. Dann reden wir mit dem Gorilla-Forscher Thomas Breuer. 2009 ist das UNO-Jahr des Gorillas. Wir fragen, was ein offizielles UNO-Jahr dieser bedrohten Tierart bringen könnte. Und zum Schluss begegnen wir einem Patienten mit einem tragischen Schicksal. Er erblindete durch einen Hirnschlag, aber trotzdem kann er ein lachendes von einem traurigen Gesicht noch immer unterscheiden. Was das nicht nur für den Patienten bedeuten könnte, hören Sie im zweiten Teil der Sendung. Und nun zum Neujahrsthema. Es ist wieder einmal soweit, die Neujahrsvorsätze sind gefasst, sie sind noch ganz frisch im Gedächtnis und die Motivation ist, vom Neujahrskater vielleicht einmal abgesehen, noch ungetrübt. Die einen wollen abnehmen, die anderen mehr Sport treiben, weniger Geld ausgeben oder sich mehr Zeit für Familie und Freunde gönnen. Doch die meisten Vorsätze überleben leider nicht einmal bis März. Zwei amerikanische Forscherinnen haben nun kürzlich analysiert, warum so viele Leute scheitern und was man tun könnte, damit es fürs 2009 vielleicht doch klappt. Unser Ratgeberbeitrag für Sie von Madeleine Amberger.
Hinter jeder Forschungsidee steckt ein Funke Inspiration. Diesen verspürten zwei junge Marketingprofessorinnen über einen Teller Junkfood.
One day when we were graduate students, a professor walked in and there were chocolate donuts sitting on the little break table.
Wir waren noch Studentinnen, da kam eines Tages eine Professorin herein. Auf dem Pausentisch sind Donuts mit Schokoladeglasur gestanden und sie hat laut gesagt, also eigentlich habe ich mir vorgenommen, Junkfood aufzugeben. Aber Donuts sind doch eigentlich etwas fürs Frühstück. Ich glaube, da kann ich schon einen essen.
Kelly Hawes von der Texas A&M University und ihre Kollegin Kate Poyner hatten also mitverfolgt, wie die Professorin Opfer ihrer geringen Selbstkontrolle wurde und einen guten Vorsatz über Bord warf. Was mit einem Teller Donuts begann, führte nun zu einer Serie von Studien darüber, was Vorsätze zunichte macht. Wohl und Wehe hängen entscheidend von Selbsterkenntnis ab. Man müsse wissen, wie man funktioniert, erklärt Kate Poyner von der University of Pittsburgh.
Low self-control people will make these very inclusive lists.
Menschen mit wenig Selbstkontrolle machen lange Listen und gestehen sich sehr viel zu. Das kann dazu führen, dass sie sich zwar an ihren Plan halten, aber weder nehmen sie beispielsweise mehr ab, noch ersparen sie sich Geld. Sie machen kaum Fortschritte. Bei Menschen mit hoher Selbstkontrolle ist das ganz anders. Sie konzentrieren sich auf wenige Dinge, die sie essen oder kaufen dürfen, und im Großen und Ganzen halten sie sich auch daran.
Die Forscherinnen unterscheiden also zwei Arten von Persönlichkeit und auch zwei Arten von Zielen. In einem Fall verbietet man sich etwas, um etwa abzunehmen oder Geld zu sparen. Im anderen nimmt man sich vor, sich etwas zu gönnen, wie etwa mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Je nach Persönlichkeit tut man sich mit der einen Kategorie von Zielen leichter als mit der anderen. Die Tücke liegt im Detail der ersten Phase der Umsetzung, wenn jemand entscheiden muss, was ist für mich Luxus und was ist Notwendigkeit. Kelly Hawes bringt ein Beispiel.
Wenn ich wenig Selbstkontrolle habe, dann brauche ich vielleicht täglich meinen Kaffee von Starbucks. Es käme mir nicht in den Sinn, den Kaffee zu Hause als gleichwertig zu betrachten. Also halte ich etwas für eine Notwendigkeit, dass man sich genauso gut nur einmal pro Woche als Luxus gönnen könnte. Ähnlich ist es bei anderen Ausgaben, wie etwa neue Kleidung zu kaufen, wenn man eigentlich genug zum Anziehen hat. Damit habe ich ein Problem. Vor jedem offiziellen Anlass glaube ich, ich brauche unbedingt ein neues Kleid.
Menschen mit wenig Selbstkontrolle sollten also bei restriktiven Zielen die Liste der erlaubten Dinge nicht ausufern lassen. Doch mit Genuss und Freude verbundene Ziele, wie etwa mehr Zeit für Freunde zu reservieren, erreichen solche Leute meist problemlos. Menschen mit einem hohen Maß an Selbstkontrolle hingegen werden häufig bewundert und ein wenig beneidet. Es scheint, dass sie alles durchziehen, was sie sich vornehmen. Je restriktiver, desto besser. Doch auch sie schaffen nicht alles.
Das typische Beispiel wäre der Workaholic. Entweder sind wir selber so, oder wir kennen so jemanden aus unserem Bekanntenkreis. Der Workaholic würde sich zum Ziel setzen, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Den meisten Leuten fällt es schwer, dauernd zu arbeiten. So schwer, als würden sie eine Diät machen. Doch bei Leuten mit hoher Selbstkontrolle trifft das Gegenteil zu. Ihnen fällt Arbeit leichter, als sich Spaß zu gönnen.
Um ein Genussziel zu erreichen, sollten solche Menschen auf der Strategieliste viele verschiedene Möglichkeiten planen, um ihrem natürlichen Hang zur Selbstkasteiung entgegenzuwirken. Kate Poyner führt etwa an, dass Leute mit dem langfristigen Ziel, möglichst viel Kapital anzuhäufen, sich nur ungern selber belohnen. Eine Reise oder gar ein Auto komme ihnen wie fahrlässiger Luxus vor, auch wenn sie es sich leisten könnten. Was hilft, so die Forscherin, sei den sogenannten Luxus als Investition umzudefinieren. So wird die Reise nach Südfrankreich eine Bildungsexkursion und das teure neue Auto eine Investition in einen wertbeständigen Artikel. Nun wäre es freilich schön, wenn jeder entweder mit viel oder wenig Selbstkontrolle ausgestattet ist. Doch die meisten Menschen stellen Mischtypen dar. Das Kontrollniveau hängt davon ab, um welchen Lebensbereich es sich handelt. Kate Poyner spricht aus eigener Erfahrung.
Geldbelange habe ich unter Kontrolle. Ich habe kein Problem damit, auf eine 70 Dollar teure Maniküre zu verzichten. Das brauche ich nicht. Das ist Luxus. Doch beim Essen kann ich mir problemlos einreden, dass ich dieses Stück Quarktorte einfach haben muss.
Der Trick ist also, einen genauen Fahrplan zur Erfüllung des Neujahrsvorsatzes zu erstellen. Die Strategie hängt davon ab, wie kontrolliert oder unkontrolliert man sich, je nach Vorsatz, etwa beim Sport, beim Essen oder beim Geld grundsätzlich verhält. Wer nicht sicher ist, ob er sich nicht ein wenig in die Tasche lügt, solle ruhig um Hilfe bitten, meinen die Forscherinnen. Denn wozu hat man Freunde, wenn nicht um, hoffentlich wohlwollend, auf die eigenen Schwächen und Widersprüchlichkeiten aufmerksam gemacht zu werden?
Da hilft es vielleicht, wenn Sie nun gerade zum Telefon greifen und mit Ihren Freunden eine kleine Bildungsexkursion abmachen oder einfach von Ihren guten Vorsätzen erzählen. Bei der Umsetzung Ihrer Neujahrsvorsätze wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Glück und Erfolg. Glück braucht auch ein naher Verwandter von uns, der Gorilla. 2009 ist das UNO-Jahr des Gorillas. Im Mittelpunkt vieler Tierschutz- und Forschungsorganisationen stehen dabei die Rettung einzelner Tiere, aber vor allem auch der Kampf gegen die Wilderei und der Erhalt der Regenwälder, zum Beispiel im Kongo. Ich habe mit Gorilla-Forscher Thomas Breuer gesprochen. Er verbringt die meiste Zeit in der Republik Kongo und beobachtet als Forscher der amerikanischen Wildlife Conservation Society Flachland-Gorillas. Ich habe ihn als erstes gefragt, warum die UNO gerade jetzt ein solches UNO-Jahr des Gorillas ausruft.
Der Gorilla ist eine Tierart, die natürlich sehr, sehr großen Ansprechen in der generellen Bevölkerung erreicht, weil es ist natürlich der größte Primat und alle Menschen lieben Gorillas. Sie wollen Gorillas im Zoo besuchen und man versucht auf diese Weise natürlich auf die Naturschutzkrise der Gorillas aufmerksam zu machen, weil Gorillas auch sehr, sehr wichtig sind im Schutz vor Ort des Regenwaldes, weil sie quasi wie so eine Flaggschiffart agieren können. Wenn man Gorillas schützt, kann man dadurch auch den Regenwald und seine anderen Tiere schützen.
Thomas Breuer, Sie haben es gesagt, Gorillas haben eine große Ausstrahlungskraft. Wie geht's denn dem Gorilla im Kongo?
Wir unterscheiden generell zwischen östlichen und westlichen Gorillas. Die östlichen, darunter gehören auch die Berggorillas, und die westlichen sind die typischen Flachlandgorillas mit dem roten Haarschopf. Und davon gibt es sicherlich sehr viel mehr wie die Berggorillas, aber ihr Schutzstatus hängt davon ab, inwieweit die Anzahl der Tiere in den nächsten Jahren zurückgeht. Und da nehmen wir sehr, sehr dramatische Rückgänge an. Und das ist auch ein Grund, warum die Tiere als kritisch bedroht abgestuft worden sind unter der IUCN-Roten Liste.
Eben, Sie sagen, die Zahlen der Flachlandgorillas sind erstaunlich hoch. Da kamen ja neue Zahlen raus im August des letzten Jahres. Eine viel höhere Zahl Gorillas, als man in der Vergangenheit geglaubt hat. Warum kam es zu dieser Revision dieser Zahlen? Warum gibt es plötzlich so viel mehr Flachlandgorillas, als man geglaubt hat?
Also es gibt natürlich nicht viel mehr Flachlandgorillas, wie man annahm, sondern einfach ist die Tatsache, dass in sehr, sehr großen entlegenen Waldgebieten erstmalig geforscht wurde. Das heißt, man ist entlang sogenannter Linientransekte marschiert und haben die Gorilla-Schlafnester gezählt. Das ist eine indirekte Art, wodurch der Forscher durch die Anzahl der Schlafnester herausbekommen kann, ungefähr wie viele Gorillas es gibt. Das ist natürlich eine Abschätzung. Jedoch ist in den Gebieten vorher niemals Forschung geschehen. Es gibt sehr, sehr viele Gorillas in der Region. Allerdings hat das auch gewisse Bedenken für den Naturschutz. Denn der Schutzstatus der Gorillas hängt nicht von der Anzahl der Gorillas ab, sondern ganz klar von den prognostizierten Rückgang der Gorillas, und es gibt sehr, sehr viele Gefahren, die der Gorilla sicherlich ausgesetzt ist.
Welche Gefahren sind es denn, die zu diesen Prognosen führen?
Also im Groben kann man sicherlich drei Sachen da aufführen. Menschen im Kongo töten Gorillas und Gorillas werden gegessen. Oftmals hat man von einer Buschfleischkrise gehört. Im Fall der Gorillas ist es so, dass die Tiere per Gesetz geschützt sind, dass das also eine illegale Jagd ist. Die zweite Gefahr, die sicherlich in den nächsten Jahren kommen wird und auch nicht genau abschätzbar ist, ist der Einfluss der Abholzung, indem das Habitat verändert wird. Sowohl Wilderei und Abholzung kommen sehr, sehr oft gemeinsam vor, denn in den Holzkonzessionen werden ehemals entlegene Gebiete zugänglich gemacht und dann innerhalb von wenigen Stunden kann man Gebiete erreichen, wo man früher sehr, sehr lange gebraucht hat. Die dritte Gefahr, der Gorilla ausgesetzt ist eine Krankheit, die heißt Ebola, die ist auch für den Menschen oftmals tödlich. Schätzungsweise 90% der Gorillas und Menschen, die der Krankheit ausgesetzt sind, sterben.
Thomas Breuer, dieses UNO-Jahr des Gorillas, was kann das bewirken, dass eben diese drei Hauptgefahren reduziert werden?
Also ich glaube, innerhalb des nächsten Jahres werden wir nicht in der Lage sein, Ebola, diese Krankheit, zu bekämpfen. Ich glaube, wir sind auch nicht in der Lage, abzuschätzen, inwieweit Holzfirmen nachhaltig einen negativen Einfluss auf das Habitat des Gorillas haben. Ich denke aber, man kann zwei Sachen machen im Jahr des Gorillas. Und meiner Meinung nach, das Jahr des Gorillas sollte nicht das Jahr des Gorillas im Zoo sein, sondern das Jahr des Gorillas im Freiland. Man sollte doch versuchen, möglichst Aktivitäten zu unterstützen, die den Gorilla schützen. Das heißt, im Endeffekt brauchen wir Anti-Wilderei. Wir müssen die Einstellung der Menschen gegenüber den Gorillas vor Ort auch ändern. Das ist sicherlich ein eher langfristiges Projekt. Das heißt, Naturschutzerziehung ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Und da ich natürlich Forscher bin, muss ich natürlich immer die Forschung unterstützen. Und das aus dem Grund, wir wissen wirklich sehr, sehr wenig über die Flachlandgorillas, weil sie einfach schwer zu erforschen sind. Und momentan gibt es quasi nur zwei Gruppen, die man im Wald sehr, sehr genau erforschen kann, im Gegensatz zu den vielen Gruppen an Berggorillas.
Soweit Thomas Breuer, Forscher der Wildlife Conservation Society in New York. Das ausführliche Interview mit Thomas Breuer sowie Links zu den Gorillas im Kongo und dem Jahr des Gorillas finden Sie bei uns im Internet unter wissenschaft.deres.ch. Und damit zu den Nachrichten der Woche aus Naturwissenschaft, Medizin und Technik, heute mit Katharina Boxler.
Australische Forscher wollen dem Denguefieber mit Bakterien den Garaus ausmachen. Die Biologen der Universität Queensland haben es auf die Überträger der Krankheit, auf die Moskitoart Aedes aegypti, abgesehen. Das Team infizierte die Mücken mit einem Bakterium und halbierte die Lebensdauer der Insekten von 60 auf 30 Tage. Die verkürzte Lebenserwartung der Tiere könne die Verbreitung des Virus praktisch verhindern, schreiben die Wissenschaftler in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Science. Denn das Dengue-Virus ist erst nach einer 10-tägigen Inkubationszeit von den Mücken auf Menschen übertragbar und wird deshalb vor allem von älteren Mücken verbreitet. Jährlich erkranken in tropischen und subtropischen Regionen etwa 50 Millionen Menschen an dieser Krankheit, die neben Fieber auch starke Schmerzen in Knochen, Gelenken und Muskeln zu ihren Symptomen zählt. Über 12.000 Menschen sterben jedes Jahr an dieser Infektionskrankheit. Die Korallen des australischen Great Barrier Reefs wachsen immer langsamer. Von 1990 bis 2005 haben die von australischen Meeresforschern untersuchten Korallen 14% weniger Kalk angelagert als zuvor. Das Wachstum sei in den letzten 400 Jahren nie so langsam gewesen, berichten sie im Fachmagazin Science. Die Meeresforscher machen dafür die steigenden CO2-Anteile in der Atmosphäre verantwortlich. Das Treibhausgas macht die Meere sauer und erschwert oder verhindert die Bildung der Kalkablagerung und damit das Wachstum der Korallen. Das Great Barrier Reef gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Korallenriffe gehören zu den artenreichsten und zugleich auch empfindlichsten Lebensgemeinschaften überhaupt. Der Untergang der Korallen gefährdet daher auch andere Lebewesen wie Fische, Schwämme, Schildkröten, Seetang und unzählige Vogelarten. Obdachlosigkeit bedeutet mehr als kein Dach über dem Kopf zu haben. Eine Übersichtsstudie der Zeitschrift Public Library of Science Medicine zeigt, dass in westlichen Ländern sehr viele Obdachlose unter psychischen Störungen leiden. Am weitesten verbreitet sind Suchtkrankheiten. Einzelne Untersuchungen aus Deutschland etwa berichten, dass über 50% der obdachlosen Männer alkoholabhängig sind. Sehr oft leiden Obdachlose auch an schweren Depressionen und Psychosen, wobei nicht klar ist, ob die Obdachlosigkeit zur Krankheit führte oder die Krankheit in die Obdachlosigkeit. Die Studie belegt aber klar, dass obdachlose Menschen schlechteren Zugang zu Gesundheitsinstitutionen haben, dass sie viel öfter Gewalt ausgesetzt sind und dass ihre Lebenserwartung deshalb deutlich verkürzt ist. Die Todesrate unter den 20- bis 40-jährigen obdachlosen Frauen und Männern ist bis zu 10-mal höher als jene der Durchschnittsbevölkerung.
Sie sind dabei bei Wissenschaft DRS2, Ihrem wöchentlichen Ohröffner in die Welt der Forschung. Die Grenze zwischen Bewusstem und Unbewusstem, diese Grenze fasziniert auch die Hirnforschung. Was einem Patienten des Genfer Kantonsspitals passiert ist, führte die Hirnforscher näher an diese feine Linie zwischen den beiden Bewusstseinszuständen. Patrick Judin zu einem der ganz seltenen medizinischen Fälle, der zu einem breiten Staunen Anlass gab.
Für den Patienten TN des Genfer Kantonsspitals war es eine Tragödie. TN erlitt einen Hirnschlag im linken hinteren Teil seines Gehirns. Dieser Hirnschlag verletzte jenen Teil des Gehirns, der verarbeitet, was wir sehen, vor uns bis rechts außen. TN sah in der Folge nur noch alles links von ihm. Er war einseitig blind. Nur zwei Wochen später erlitt TN einen weiteren Hirnschlag, diesmal im rechten hinteren Teil seines Gehirns. Dieser zweite Hirnschlag verletzte jenen Teil des Gehirns, der verarbeitet, was wir sehen, vor uns bis links außen. TN erblindete also gänzlich, und das innerhalb zweier Wochen. Aber TNs Augen und deren Verbindungen ins Gehirn, die waren weiterhin intakt. Einer der behandelnden Ärzte ist der Genfer Neuropsychologe Alain Peña. Eines Tages, als Peña den erblindeten TN im Krankenzimmer besuchte, da geschah etwas Merkwürdiges.
Un jour, en entrant dans la salle où il était hospitalisé, je pensais à autre chose et je suis entré dans le bureau sans lui dire bonjour.
Eines Tages trat ich in sein Zimmer, weil ich gerade an etwas anderes dachte, sagte ich ihm nicht gleich guten Tag. Als ich eintrat, wandte er sein Gesicht zu mir und ohne nachzudenken lächelte ich ihn an. Er hat mir sofort seinerseits mit einem Lächeln geantwortet. Meine erste Reaktion war, dass ich sagte, »Ah, es geht Ihnen besser, Herr TN.« Er antwortete, »Nein, warum?« Ich erklärte, er habe zurückgelächelt auf mein Lächeln, ohne dass ich etwas gesagt habe. Er meinte, das sei merkwürdig, denn er habe tatsächlich den Eindruck gehabt, ich lächle, aber er wisse nicht genau, warum. Daraufhin begann ich meine Tests mit ihm auf das hin, was man Blindsight nennt.
Blindsight, Blindensicht. So nennt sich das Phänomen, dass gewisse Blinde auf Eindrücke reagieren, die sie nicht bewusst wahrnehmen. Zum Beispiel, weil die für das bewusste Wahrnehmen der optischen Eindrücke zuständigen Hirnregionen, weil die beschädigt sind. Wie bei Patient TN. Alain Peña begann Tests mit Patient TN.
Je l'ai mis devant un écran d'ordinateur et j'ai présenté plusieurs centaines de fois des photographies.
Ich setzte ihn vor einen Computerbildschirm und zeigte ihm mehrere hundert Gesichter. Diese lächelten oder waren wütend oder hatten Angst oder blickten neutral. Ich machte das mit ihm über mehrere Wochen, jeden Tag. Und jedes Mal bat ich ihn zu erraten, was das Gesicht für einen Ausdruck zeigte. Und jedes Mal war seine Trefferquote besser als zufällig.
Besser als zufällig heißt, irgendwie erkannte Patient TN einen statistisch signifikanten Anteil der Gesichter richtig. Peña und sein Team wurden neugieriger. Und sie machten einen weiteren Test mit Patient TN. In einem Gang des Spitals stellten sie kleine und große Hindernisse auf und schickten Patient TN los, geschützt, damit er sich nicht verletzen konnte.
Das hat uns wirklich sehr überrascht. Natürlich schreitet er sehr zögerlich voran, wie jemand, der nichts sieht, mit kleinen, vorsichtigen Schritten, mit den Händen voran, um sich nicht zu verletzen. Aber er schafft es jedes Mal um die Hindernisse herum.
Patient TN ist blind, aber er kann durch einen Gang mit Hindernissen gehen, ohne zu stolpern. Offenbar verarbeiten gewisse Hirnregionen die visuelle Information weiterhin. Auch wenn er sich dessen nicht bewusst ist und auch wenn Patient TN selber die ganze Sache etwas ungeheuer ist.
Herr TN ist immer noch sehr überrascht über diese Resultate. Er scheint nicht wirklich daran zu glauben. Sei es mit dem Parkour, sei es mit den Gesichtsausdrücken, er sagte uns immer, er sehe nichts. Und wenn wir ihm sagen, aber Sie können es, dann lacht er und scheint zu zweifeln und zuckt mit den Schultern.
Alain Peña sieht mit Patient TN bewiesen, dass es Bereiche in älteren Hirnregionen gibt, die offenbar mehr können als bisher angenommen.
On a un peu le sentiment que pour naviguer, pour marcher sans heurter d'obstacles, pour voir des expressions émotionnelles, qu'on aurait besoin de la conscience, par exemple, et de voies de traitement plus complexes.
Wir meinen, üblicherweise, um uns zu orientieren, um Hindernisse zu überwinden, um Gesichtsausdrücke zu erkennen, bräuchten wir das Bewusstsein, bräuchten wir komplexe Hirnaktivität. Was wir aber jetzt beobachten, ist, dass wir auch mit reduzierter Hirnfunktion weiterhin optische Informationen verarbeiten. Und diese reicht aus, um Emotionen zu erkennen oder um die räumliche Orientierung zu ermöglichen.
Patient TN erkennt Emotionen in Gesichtern und weicht Hindernissen aus. Aber sein Bewusstsein, das ist blind. Denn die optischen Informationen erreichen TNs Großhirnrinde nicht aufgrund seiner beiden Hirnschläge. Was für TN eine Tragödie ist, liefert der Wissenschaft Hinweise auf das Zusammenspiel zwischen evolutiv jüngeren und evolutiv älteren Arealen in unserem Gehirn. Jünger ist zum Beispiel die Großhirnrinde. Diese Großhirnrinde besitzen nur Säugetiere. Bei uns Menschen umfasst sie 9/10 der Oberfläche des Großhirns. Im hinteren Teil der Großhirnrinde, da geschieht das bewusste Sehen. Dort sitzen Patient TNs Verletzungen. Jede 10. Faser der Sehnerven, die unsere Augen verlassen, enden aber gar nicht in der Großhirnrinde, sondern in tiefer liegenden und auch evolutionsgeschichtlich älteren Teilen unseres Gehirns. Diese Verbindungen in die tieferen Hirnteile sind bei Patient TN intakt. Die Leistungen von Patient TN lassen sich darum auch so deuten. Den Ausdruck des Gegenübers zu verstehen und sich in 3 Dimensionen zurechtzufinden, das war wohl bereits für die Fische, Amphibien, Reptilien und Vögel unter unseren Vorfahren wichtig.
Patrick Tschudin über Hirnforschung am Kantonsspital Genf. Aber nicht nur im Gehirn tragen wir Spuren früherer Stadien der Evolution in uns. Blinddarm, Steißbein, Hühnerhaut, Haare und Weisheitszähne. Auch sie zählen dazu. In den kommenden Wochen widmen wir uns hier im Wissenschaftsmagazin diesen Überbleibsel der Evolution, die, leider oder aus gutem Grund noch nicht aus unserem Bauplan verschwunden sind. Der Grund für diese Reihe ist natürlich der 200. Geburtstag von Charles Darwin. Und am 2. Februar widmet DRS2 sogar einen ganzen Tag dem Leben und Werk von Charles Darwin und seinen Auswirkungen bis heute. Sozusagen als Aufwärmer bis zum Hörpunkt und zur kleinen Vorfreude starten wir ab heute einen Blog im Internet. Jeden Tag ein Stück Darwin von der DRS Wissenschaftsredaktion unter wissenschaft.drs.ch. Uns hören Sie wieder in alter Frische nächsten Samstag nach den Mittagsnachrichten auf DRS2 oder in den Wiederholungen auf DRS4 News. Im Internet kann man diese Sendung auch als Podcast auf den vielleicht neuen MP3-Spieler herunterladen unter wissenschaft.drs.ch. Für die heutige Sendung verantwortlich und am Mikrofon war Christian Heuss.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.